Hallöchen, liebe Leute, hier ist Christian mal wieder. Auch das hier ist jetzt, was ihr hören werdet, die Podcast-Version zu einer Video-Talkshow. Das Ganze ist auch im Rahmen des Fischfestivals passiert, genauso wie das Special neulich und auch das nächste Special, was hier nachkommen wird. Also 3 Specials haben wir da insgesamt im Petto. Das ist das zweite, Thema. Und da haben wir der Titel ist vielleicht ein bisschen kryptisch, Winden ist nicht gleich Hollywood. Wir wollten ein bisschen darüber, und das haben wir auch, das werdet ihr hören, aber wir wollten ein bisschen darüber sprechen, was für Möglichkeiten es gibt für Nachwuchsfilmschaffende, die eben vielleicht eher in kleineren Örtlichkeiten beheimatet sind, die in einer guten alten Provinz irgendwie sitzen und wie die eben auch filmisch arbeiten können, was für Chancen auch da sind, wenn eben nicht alle beispielsweise in Berlin in der Hauptstadt auf dem Alexanderplatz irgendwie drehen wollen, wo die Konkurrenz vielleicht unfassbar groß ist und die filmischen Motive vielleicht auch schon ein bisschen ausgelutscht. Also ein bisschen kryptisch das Thema, ein bisschen schwerer zu greifen, aber das Thema der nächsten Stunde. Wie schon erwähnt, im Rahmen des Fischfestivals habe ich diese Talkshow moderiert und eigentlich eine Videofassung. Könnt ihr euch beim Fischfestival auch nochmal anschauen, also fish-festival.de. Und diese Show war eine Live-Show. Das heißt, also nicht wundern, wenn wir das auch so erwähnen. Und vor allen Dingen ist die Anmoderation vom guten Christian von der Wiederaufführung passiert, weil das Ganze eben im Livestream eingebettet war. Also nicht wundern, wenn ich da nicht gleich am Anfang moderiere, sondern erstmal der andere Christian zu hören ist. Aber ja. 60 Minuten haben wir hier wieder auf dem Tacho und die gibt's jetzt für euch als Podcast-Form. Klickt euch gerne auch nochmal durch die Kanäle vom Fischfestival. Vielen, vielen Dank auch nochmal an das Fischfestival, dass das dieses Jahr wieder so geklappt hat. Und dann sage ich jetzt einfach gar nichts mehr, außer viel Spaß mit der folgenden Diskussion.
So, jetzt sind wir rübergeswitcht von dem Livestream-Studio am Stadthafen Rostock hinein in die virtuelle Welt bei Christian Steiner sozusagen im gemütlichen Zoom-Hinterzimmer oder Wohnzimmer. Christian, film ab mit eurer Runde.
Ja, ich nenne es eher Homeoffice, aber genau, das gemütliche Fisch-Homeoffice. Herzlich willkommen auch von mir an dieser Stelle zu einer weiteren Runde. Ich habe es bei den anderen Shows ja auch schon gesagt, wir sind in Zeiten von Corona und deshalb sind wir hier virtuell zusammengeschaltet für diese Clickbait-Runde. Wir sind eben live und ihr könnt auch mitchatten, also tut es auch. Wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen habt, dann schmeißt die gerne in den Chat, die wird uns Christian dann hier reinwerfen und dann können wir die auch live besprechen und drauf eingehen. Ja, das Thema an dieser Sendung ist ein kleines bisschen komplizierter, wie ich finde. Ich habe es versucht, ein bisschen einzugrenzen und mir fällt es schwer. Also der Titel dieser Sendung ist Winden ist nicht Hollywood. Lokal drehen, global erzählen. Und es gibt hier so Clickbait-Runden, die sind so messerscharf. Das sind so Thesen, das sind so Fragestellungen und die tackern wir dann so durch und am Ende kommen wir auf ein Ergebnis. Ich finde, in dieser Ausgabe geht es vielleicht ein bisschen mehr um sowas wie ein Gefühl. Und ich glaube, dass wir jetzt in dieser Runde in der nächsten Stunde versuchen werden, dieses Gefühl mal ein bisschen zu ergründen. Und zwar ist es folgendermaßen. Wir sehen das auch öfter beim Fischfestival, so mit Einreichungen, auch mit Filmen, die dann im Wettbewerb laufen. Wir sehen es vielleicht auch auf anderen Filmfestivals, dass da gerne auch bei Filmnachwuchs englische Sprache genutzt wird, englische Untertitel werden eingebaut oder eben auch englische Filmlogos benutzt. Manchmal versuchen die Filme selbst auch mit Special Effects vielleicht ein bisschen mehr nach Hollywood auszusehen, als sie tatsächlich sind. Und das ist so ein bisschen dieses Gefühl, was ich hier ergründen will. Also diese Frage, ob das tatsächlich, ob das so ist, dass gerade junge Filmschaffende vielleicht etwas nacheifern wollen, was sie selber im Fernsehen und auch im Kino sehen. Und ob das überhaupt eigentlich so sein muss. Ob das nicht vielleicht auch viel, viel, viel versprechender ist, zu sagen, nein, ich versuche hier nicht irgendetwas Großes, irgendetwas durchproduziertes irgendwie nachzueifern, sondern ich will mal direkt vor meiner Haustür gucken. Ich will direkt vor meiner Haustür drehen. Ich will direkt vor meiner Haustür produzieren. Ich will auch nicht anfangen, in irgendwelche Großstädte, Hauptstädte ziehen zu müssen, um dort meine Filme zu machen, sondern ich habe doch vielleicht alles schon direkt hier bei mir in meiner Umgebung und kann mir auch dabei die Frage stellen, was habe ich eigentlich hier direkt bei mir zu Hause auch zu erzählen. Was kann ich von mir aus, von zu Hause aus, in meiner Umgebung der Welt zeigen? Und wie kann ich das zeigen? Wie kann ich vielleicht auch meine Heimat oder auch meine Haustür erzählen? In Sprache, in Bild, in Drehorten, in Produktion. Darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Und das werden wir jetzt auch gleich tun mit dieser wunderbaren Runde. Vielleicht noch einen Halbsatz zu mir. Ich bin hier in dieser Clickbait-Runde ja des Öfteren unterwegs. Ich sage es immer wieder. Ich habe Filmwissenschaft studiert und Philosophie und rede deshalb sehr, sehr gerne über Filme und bin mittlerweile als freier Redakteur, als Filmpodcaster in Berlin unterwegs und habe mir eben ein ganz wunderbares Panel hier zusammengestellt. Dabei ist Bianca Jasmina Rauch. Du bist auch Filmwissenschaftlerin. Du warst auch in der gestrigen Clickbait-Show dabei, die gestern über den Stream lief. Und ja, du bist beim Indie-Film-Talk-Podcast dabei als Redakteurin und bei den Filmlöwen und an der Filmakademie Wien bist du dabei. Herzlich willkommen in der Runde.
Hallo, hallo.
Genau, also wir haben eine filmwissenschaftliche Perspektive in der Runde. Wir haben aber auch filmproduzierende Perspektiven in der Runde. Wir haben Ferdinand und Elli dabei. Die beiden sind auch im Wettbewerb dabei. Die beiden haben einen Animationskurzfilm gemacht. Obervogelgesang heißt der. Der ist im Wettbewerb. Den kann man heute Abend, und da wisst ihr jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr als ich,
zu welcher Uhrzeit?
21 Uhr.
Der Blog geht 21 Uhr los.
Ganz hervorragend. Da haben wir auch noch ein bisschen Werbung für das Fischprogramm gemacht. Also da könnt ihr reinklicken. Da könnt ihr euch den Film auch anschauen. Und über den Film werden wir gleich auch noch ein bisschen sprechen. Und wir haben Max dabei. Max, du bist so ein bisschen... ich will nicht sagen, kann man das so sagen, ein Zögling des Fischfestivals. Du bist lange dabei und eben auch mit deinem Debütfilm Kahlschlag, über den wollen wir eben auch sprechen. Den hast du ja 2018 veröffentlicht. Der ist bei Festivals auch ziemlich durch die Decke gegangen. Hofer Filmtage, da hast du ja einen Nachwuchspreis gewonnen. Und der ist dieses Jahr auch ins Kino gekommen. Und den hast du in Rostock, in der Umgebung tatsächlich gedreht und produziert. Ist das richtig?
Genau, richtig. Er ist letztes Jahr ins Kino gekommen. Ja. Im März 2020, anderthalb Wochen bevor die Kinos zugemacht haben, hatten wir unseren Kinostart, haben uns die beste Zeit ausgesucht. Aber ja, genau, den habe ich in Rostock, in Mecklenburg-Vorpommern gemacht, mit Leuten von hier.
Magst du uns vielleicht gleich zu Beginn ein bisschen was zu dem Film erzählen? Was ist das für ein Film? Was ist das für eine Geschichte? Und natürlich ist ja auch die Frage, warum und wie in MV produziert?
Genau, in dem Film geht es um zwei Freunde, die sich seit vielen Jahren oder seit einigen Jahren nicht mehr wiedergesehen haben, aufgrund einer Streitigkeit und aufgrund der Streiche, die das Leben so spielt. Und an dem Tag, an dem unser Film spielt, fahren die beiden ein letztes Mal zum Angeln an den Stausee, um über die Vergangenheit zu sprechen. Und das mündet jedoch in Gewalt und einem blutigen Katz-und-Maus-Spiel. So haben wir es immer artikuliert, wenn wir über den Film gesprochen haben. Genau, und wir haben den tatsächlich nur aus dem Wunsch heraus gemacht, überhaupt einen langen Film zu machen. Also Jean-Pierre, mein Kameramann und ich, wir haben Kurzfilme gemacht, mehrere und Musikvideos und hatten dann den Wunsch, einfach mal uns an einem Langfilm zu probieren. Das passte irgendwie auch gerade in die Lebenssituation von uns beiden. Und da das überall schwieriger gewesen wäre als da, wo wir ohnehin schon unsere Filme machen, nämlich Mecklenburg-Vorpommern, haben wir uns entschieden, den Film auch hier zu machen. Und eben die Ressourcen, die wir hier vor Ort haben, die wir hier sowieso haben, weil wir hier die Filme mit unseren Freunden machen, die Ressourcen eben zu nutzen, um den Film zu machen. Genau. Und das führt zu dem schönen Side-Effekt, dass im Grunde genommen kein Mitglied der Crew eine Filmhochschule besucht hat. Das sind alles Leute, für die das der erste Kinofilm war, an dem sie mitgearbeitet haben. Und das haben wir eben hier in Mecklenburg gemacht.
Elli, wie sieht's bei eurem Film aus? Kannst du den vielleicht ein bisschen beschreiben, ein bisschen vorstellen, vielleicht auch anteasern für den Filmblog heute Abend?
Okay. Also bei uns geht es ist so ein bisschen so ein komisches Genre. Wir haben ihn genannt so Coming of Age Polit-Horror. Es geht um eine junge 15-Jährige, die eben in der Region Sachsen groß wird und eben sehr ländlich wohnt auch und wird halt im Laufe des Films halt immer mehr konfrontiert mit der politischen Lage halt bei ihr direkt vor der Haustür und eben auch, was andere Leute, also eben halt zum Beispiel Leute aus Berlin oder so, über ihre Herkunft denken und eben setzt sich halt damit im Grunde auseinander, aber halt auf eine sehr emotionalisierte Art. Der Film quasi hat gleichzeitig eben so eine Introspektion und einen Appell eben der sehr, sehr pragmatisch antifaschistisch ist, kann man gleich so zusammenfassen.
Ferdinand, warum habt ihr, also woher kam die Idee zu diesem Film und auch zu dieser Geschichte und auch dieser Verortung, das Ganze da in Sachsen zu erzählen?
Ja, weil wir beide, also oder sag mal, mir kam die Idee in den Kopf, weil ich eben aufgewachsen bin. Ich bin nicht auf dem Land aufgewachsen, muss ich dazu sagen. Ich bin Vorstadt von Dresden aufgewachsen und alles, also nicht so wie in dem Film beschrieben. Die ländliche Perspektive hat dann Eli reingebracht, genau. Aus Niederbayern. Aber für uns beide war es sehr früh relativ klar, also nachdem die Idee da war, wir wollen jetzt keinen Film machen, der erklärt, warum Nazis ein Problem sind oder so, sondern natürlich ein psychologisiertes Ding auch eher über, was da mit uns passiert ist, mit einer Politisierung von Jugendlichen und was da passiert gerade in Gegenden, wo die politischen Lager doch relativ kollidieren oder stärker kollidieren als in anderen Blasen oder so weiter und so weiter. Und ja, deswegen war relativ schnell klar, wir müssen es auch dort spielen lassen natürlich und wir müssen relativ realistisch auch, also wir müssen gut recherchieren und beziehungsweise können es auch nicht irgendwo anders verorten, wo wir gar nicht herkommen, also einen dritten Ort nehmen, keine Ahnung, es im Schwabenland spielen lassen, das wäre für uns gar nicht möglich gewesen einfach, oder in Berlin spielen lassen, einfach weil das hätte Jahre an Recherche gedauert und wäre auch nicht aus uns gekommen natürlich. Genau. Und daher kam, also die Idee war prinzipiell schon recht früh, okay, wir wollen, es ist auch ein junges Zielpublikum, wir wollen, ohne jetzt groß spoilern zu wollen, natürlich aktivistischen Film machen trotzdem. Also das war uns relativ früh klar, dass das jetzt wir werden keinen Kunstfilm machen, der die KritikerInnen, die am Tag 100 Filme sehen, begeistert, das war uns klar, sondern wir sind relativ plakativ rangegangen und
Janka, wie schon in der Einleitung erzählt, du bist in Wien unterwegs, in Österreich. Was ist da so dein Eindruck von der Filmszene? Gibt es da irgendwie auch teilst du diese Beobachtung, dass man da auch irgendwie versucht, vielleicht auch irgendwie für so einen größeren deutschsprachigen Markt, immer gern so glattes Hochdeutsch und irgendwie versuchen, alles in Wien anzusiedeln, weil das ja alles so schön international ist. Wie ist so dein Eindruck von Filmen, die du vielleicht auch auf Filmfestivals siehst? Vom Filmnachwuchs in Österreich. Wie macht der Filme, wie produziert der Filme? Spielen Regionen, Sprache eine Rolle dabei?
Ja, also ich würde sagen, also erst einmal, was in Österreich wichtig ist, ist quasi, da gibt es Wien und der Rest. Das ist oft dieser Gegensatz, weil wir halt nur die eine Großstadt haben praktisch. Nicht, dass in den anderen Regionen nicht auch was passiert, aber es ist halt dieses Gefühl oft. Und auch an Ausbildungsstätten ist es vor allem in Wien zentriert. Und es gibt aber schon auch, das sehe ich auch beim Nachwuchs, dass man den Dialekt verwendet, also sei das jetzt aus Wien oder aus anderen Regionen. Also das ist aber vielleicht in Österreich nochmal so eine besondere Sache, weil wir dann vielleicht auch oft versuchen, jetzt im Gegensatz zu Deutschland zu sagen, wo ist Österreich, so ein bisschen dieses, auch für das österreichische Publikum quasi was zu bieten. Und ich merke schon, dass das auch bei den Jungen durchaus da ist. Aber gleichzeitig gibt es halt auch die Schwierigkeit, wenn ich jetzt auf Dialekt drehe und ich möchte aber ein deutsches Publikum, deutschsprachiges ansprechen, tue ich das dann untertiteln oder kommt das dann nur in Österreich an? Kommt das in Österreich zwar gut an, weil ich glaube, die Österreicher mögen das und Österreicherinnen generell den Dialekt zu hören, zu sehen, aber gleichzeitig ja, kann es oft bedeuten oder vielleicht denken die Filmschaffenden, dass es dann weniger Möglichkeiten in Deutschland gibt, obwohl ich auch glaube, dass ja durchaus auch es in Deutschland auch beliebt ist, die Österreicher und Österreicherinnen zu hören, aber vielleicht je nachdem, wie stark der Dialekt ist.
Beliebter als Sächsisch auf jeden Fall, ja.
Ja, es ist oft so eine Image-Sache eben. Also ich glaube, da kommt natürlich auch auf die einzelnen Filmschaffenden drauf an. Mhm. Ja, klar. Aber ja, es gibt also so an Regionalförderungen gibt es bei uns auch viele Möglichkeiten. Also ich glaube, dass schon die Leute das teilweise nützen. Aber oft auch gemischt mit Wiener Geschichten. Also ja, kann ich jetzt gar nicht so genau eine Antwort geben, nur so ein paar Eindrücke schildern. Mhm. Mhm.
Max, wie waren denn so deine Erfahrung von dieser Filmproduktion von Karl Schlag? Du hast das Drehbuch geschrieben, dein Langfilmdebüt. Gab es Probleme, den in der Region zu produzieren? Sind vielleicht auch Leute auf dich zugegangen und haben gesagt, du, das ist hier, also das kannst du vielleicht in Berlin mal machen, dein Ding, aber hier fehlt es an Infrastruktur, wie du schon in der Einleitung gesagt hast, so hier ist keine Filmschule in der Nähe. Erzähl vielleicht mal ein bisschen so aus dieser Produktionszeit und eben auch aus der Vorproduktion des Filmes.
Ich glaube, grundsätzlich ist es schon so, dass viele Stimmen jetzt in der Vorbereitung und im Drehbuchprozess oder überhaupt infolge unserer Entscheidung, einen Langfilm hier zu machen, aufgekeimt sind, die meinten, lass es lieber bleiben, so, das wird eh nichts und das wird eh schief gehen. Und das liegt aber, glaube ich, wirklich daran, weil so ein Debütfilm einfach immer was mit Ausbeutung zu tun hat und mit schwierigen Arbeitsbedingungen und was für eine Plattform kriegt man für den Film eigentlich später und bringt er überhaupt den Erfolg, den man sich selbst wünscht, was bei uns eher diffus ist, weil wir gar nicht davon, also wir sind von dem gesamten Spektrum ausgegangen. Es hätte sein können, dass der Film, dass den außer uns niemand sieht. Das wäre dann so gewesen, da hätten wir unsere Lehren draus gezogen und wir haben aber auch gedacht, dass der Film vielleicht eben auch in Cannes läuft. Und ich glaube, in unserem Erwartungsspektrum war eben erstmal alles möglich. Das heißt, wir haben gesagt, ey, wir machen den jetzt einfach und gucken dann. Und was unsere Erfahrung war, ist eben, dass es besonders in der Provinz extrem dankbar ist, Filme zu machen, weil eben die Leute noch nicht so ein... Du bist eben der Erste, der kommt und vorschlägt, da einen Film zu machen. Du bist eben der oder die Erste, der oder die kommt und sagt, ey, pass auf, ich bräuchte von euch eben ein Auto-Anhänger oder ein Auto oder Generator, genau. Und die Leute gehen damit, glaube ich, ganz anders um, als es in Berlin der Fall ist. Wenn du da in Berlin eben eine Wohnung mal für einen Tag mieten willst, um dort zu drehen, ist es, glaube ich, mittlerweile nicht mehr denkbar, dass du da nicht für nichts bezahlen musst. Und das ist, kenne ich gar nicht. Also ich kenne gar nicht das Gefühl, jetzt Geld ausgeben zu müssen oder viel Geld ausgeben zu müssen für Locations, weil die Leute hier eben sich noch freuen darüber, wenn es so eine Anfragen gibt. Das heißt, insofern ist das Fluch und Segen, weil es gibt, also es mangelt auf jeden Fall an Infrastruktur, es mangelt auch an Personal. So, also wir arbeiten einfach immer wieder mit denselben Menschen zusammen, weil die Auswahl nicht so wahnsinnig groß ist. Aber auf der anderen Seite sind die Leute eben auch viel offener und haben viel mehr Lust auf einen als selbst als Filmemacher. Ja.
Ferdinand, du hast schon lautstark genickt.
Ja, gute Formulierung. Nee, gar nicht. Also, weil ich habe ja lustigerweise genau andersrum Erfahrung. Also, ich war ein Jahr lang nach dem Abi, also andersrum, ich hatte auch immer Träume von meinen ersten Filmen, habe auch bei Filmen mitgemacht, wo die Träume ganz groß waren natürlich und die dann aber ein bisschen von der Realität eingeholt wurden. Und ich glaube, man braucht halt, also ich glaube voll, dass es so einen riesigen Geist an, also da ist einfach dieses Träumen ist so möglich, so groß. Und es ist, wo soll man nicht träumen, wenn nicht im Film? Dass ich schon glaube, auch dass es eine Riesenchance ist in solchen, in sozusagen, ich spreche ja nicht aus Provinzsicht und ich spreche vor allem auch nicht aus Produzenten und vor allem nicht aus szenischer Filmsicht, aber trotzdem stimmt das, was Max gesagt hat, glaube ich, auf jeden Fall, wenn ich so überlege, ich war immer der Filmmachende in meinem Umkreis, so, während ich Leute kenne, die also die kommen aus Kreisen, wo alle jetzt an der Filmakademie oder an anderen Schulen sind oder irgendwie zusammen mit drin hängen oder zumindest für Drehs hier bei uns in der Wohnung schlafen. So. Also das sind so Netzwerke, die da einfach noch nicht da sind und einfach gar nicht so da sein können, weil es eben nicht Berlin oder Hamburg ist oder vielleicht Stuttgart. Und das finde ich schon, das ist einerseits hindernd, weil man dann immer nur der Filmmachende und es geht nie um den Film, sondern nur, dass man den Film gemacht hat. Aber eigentlich ist es schon eine Chance und natürlich eine Motivation ist total groß da. Und ich habe auch Filme so ganz guerillamäßig gemacht, so in der Schulzeit noch, einfach mit meinen Kumpels. Und das war eine riesen Leidenschaft und das ist total toll. Und das finde ich auch voll cool, dass man das beim Fisch auch sieht, dass es ja auch Produktionen gibt, die genauso dieses noch haben. Weil eben, sobald man an der Filmhochschule ist, da ist dann alles, da gibt es ganz andere Regeln.
Ja, das beeinflusst auch, hat unsere Entscheidung auch beeinflusst, hier zu bleiben.
Ja, das glaube ich.
Weil natürlich die Frage war, okay, gehen wir jetzt nach Berlin und sind eben zwei Filmschaffende unter einer Million Filmschaffenden oder bleiben wir halt hier oben? Und ja, das ist schon relevant gewesen für uns auch. Und das hat sich jetzt ausgezahlt, dass wir hier geblieben sind, weil jetzt gibt es eine Filmförderung und jetzt gibt es die Möglichkeit, hier oben Filme zu machen.
Das wollte ich gerade fragen. Also das hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen im Vorgespräch. Ich habe immer gehört, in Mecklenburg-Vorpommern gibt es keine Filmförderung. Und du meintest jetzt, seit einem Jahr gibt es die jetzt.
Ja.
Seid ihr da Grund für? Mal so ganz banal gefragt.
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der Grund für die Filmförderung ist einfach, dass eine Nachfrage da war. Dazu zählen wir bestimmt auch so. Und das hat damals schon eine relativ große Welle geschlagen, dass Karl Schlag halt im Hof diesen Förderpreis Neues Deutsches Kino gewonnen hat. Mhm. Und dass der dann auch wirklich jetzt 2020 im Kino lief und so. Das hat schon, glaube ich, viele Leute erreicht, auch von der Staatskanzlei und von aus der Politik hier im Land. Aber ich glaube, insgesamt war einfach die Nachfrage da. So von Seiten vom Produzentenverband und von Filmschaffenden, die es hier gibt, die gesagt haben, hey, wir wollen Filme machen. So. Und es ist letztendlich ein Wirtschaftszweig wie alle anderen auch, der eben einfach Subventionen braucht, damit hier oben Gelder ausgegeben werden und eine Infrastruktur entstehen kann. Und ich glaube, das passiert jetzt gerade. Und das ist natürlich total toll. Ja.
Bianca, wie ist das in Österreich mit Filmproduktion, auch mit Filmförderung? Du hast gesagt, es gibt Wien und es gibt alles andere. Müssen junge Leute in Österreich nach Wien, um Filme machen zu können?
Ich würde sagen, nein. Ich meine, in den meisten Fällen ist es so der Fall, weil einfach da ja eben auch, wie Ferdinand gesagt hat, die Struktur, oder es gibt halt viele Leute, die einfach hier sind und man kann sich hier vernetzen, wahrscheinlich noch am leichtesten. Aber es gibt auch also Fachhochschulen jetzt in anderen, in Salzburg zum Beispiel oder in Graz, gibt es auch eine Szene natürlich. Aber ja, ich denke, die meisten sind einfach in Wien und denken, also wir haben halt die Filmakademie und das ist so die Schule und die meisten probieren es natürlich dort auch. Die meisten, die ich kenne, haben schon mal probiert, ich auch. Und ja, aber ich glaube, das schade finde ich dann oft, wenn Leute sich davon abbringen lassen, wenn sie es da nicht geschafft haben. Und dass man nicht eben auch ohne Schule Guerilla-mäßig oder einfach mit einer Gruppe machen kann. Es gibt so viele Möglichkeiten, Autodidakt. Und dass dann auch Leute, weil ich beobachte auch, dass zum Beispiel in Wien an der Filmakademie viele Wiener und Wienerinnen sind. Also mag verschiedene Gründe haben, anderes Thema. Aber dann ist auch schade, dass dann eben nicht Geschichten kommen, die nicht von Wienern erzählt sind. Und ich als selber Wienerin möchte natürlich auch andere Geschichten und aus anderen Regionen hören und sehen und finde das voll schade, wenn das nicht so passiert oder wenn dann nur diese aus der Großstadtperspektive kommt, ja, wie ist es jetzt für Großstädte am Land, die Landidylle und haha, jetzt machen wir das und das. Aber halt nicht dieses, wie ist es, wenn ich selber von der Provinz komme und das ist meine Heimat oder da gibt es diese Entscheidung, eh oft in Coming-of-Age-Filmen auch, gehe ich in die Stadt, bleibe ich zu Hause oder dieses Hin- und Hergerissen sein. Und das finde ich sind so spannende Themen und die eben, die können dann auch so universal sein. Ist es nicht jedes Thema auch unseres Panels universal oder ja, weil es ja so Gefühle sind, die sich mitteilen, aber die man nicht als Städter vielleicht jetzt nicht so kennt, weil man halt eher sich als Landflucht romantisch vorstellt.
Ja, ich glaube, es ist auch dieser Fakt, dass Filme eine Welt aufmachen. Und dabei geht es ja auch um so eine gewisse Diversität. Also gehe ich jetzt in einen Film, weil der für mich zum tausendsten Mal das Lebensgefühl Berlins und der Techno-Szene in Berlin widerspiegelt und ich mich da so reinfallen lassen kann? Oder suche ich nicht eigentlich nach einem Lebensgefühl, das für mich vielleicht neu ist oder das ich so noch nicht gesehen und erlebt habe oder das eben viel unterrepräsentierter ist, so im Kino? Deswegen habe ich hier auch Timmy Chalamet dabei, weil ich bei der Anfrage durch Christian als allererstes an Call Me By Your Name lustigerweise gedacht habe, der ja an einem Ort spielt, der eigentlich vermeintlich gar nicht so nach Kino schreit. Also es ist jetzt nicht der Sandstrand, es sind jetzt nicht die Berge, sondern es ist eben Crema, es ist irgendwie das italienische Flachland, wo es gar nicht so unglaublich viel zu entdecken gibt, vermeintlich so. Aber der Film schafft es eben, mich dahin mit hinzunehmen und in so einem Gefühl zu wiegen, wo ich das Gefühl habe, oh, das fühlt sich auf der einen Seite extrem warm an und auf der anderen Seite kenne ich es noch nicht tausendfach. Das finde ich total spannend so.
Ja,
und letztendlich entsteht in Crema daraus, ich war da letztes Jahr mit meiner Freundin, entsteht in Crema ein ganzer touristischer Zweig, der nur auf diesen Film ausgelegt ist, weil alle Leute dahin pilgern und eben in diesem Tümpel stehen wollen, wo Armie Hammer und Tim Chalamet standen und so. Es ist schon sehr spannend, das mit anzusehen, was das mit so einer Region auch macht, wenn dort so ein Filmerfolg entsteht.
Ich würd gerne noch so Drehort noch mal ganz kurz ein bisschen hinten anstellen, also auch Motivauswahl, weil ihr hattet gerade noch so dieses Thema, ich glaube über Wien, so dieses Großstadt und irgendwie Land, so dieser Gegensatz irgendwie. Und Elli, das ist ja bei euch auch so ein bisschen Thema. Ich finde jetzt gerade die Notiz nicht so schnell. Ihr hattet das auch irgendwo Genau, in eurem Film fällt der Satz, aber das mit dem Abhauen ist eine scheiß Idee. Mhm. Und das ist ja auch klassisches Coming-of-Age-Thema. Also bleib ich da, wo ich bin, wo ich herkomme, oder zieht es mich nicht eher woanders hin? Das habt ihr ja inhaltlich filmisch verarbeitet, aber das ist ja, wie Max ja auch erzählt hat, auch fürs Filmschaffen ja eine Frage. Bleib ich da, wo ich bin, um meine Filme zu machen, oder muss ich nach Wien, nach Berlin, muss ich dahin, wo alle sind? Vielleicht kannst du da ja ein bisschen was zu erzählen, wie diese Komponente in euren Film irgendwie gekommen ist, warum ihr euch dafür entschieden habt, dieses Thema aufzugreifen und zu erzählen. Die Frage, muss ich hier weggehen?
Ja, das ist ganz witzig, weil dieser Satz ist nämlich wirklich, glaube ich, zur Hälfte von Ferdi und zur Hälfte von mir. Also das mit dem, ist eine scheiß Idee. Das ist, glaube ich, das habe ich geschrieben, das mit dem Abhauen, das kommt von Ferdi. Und ja, das ist eben wirklich was, das uns, glaube ich, beide sehr beschäftigt. Also diese Ambivalenz zwischen eben, wo man herkommt und wo man dann hinzieht und dass man halt schon so ein Stück weit auch einfach, ja, man drückt sich schon so ein bisschen auch so vor den Sachen, die halt zu Hause passieren oder eben, die es einem zu Hause auch so ein bisschen das Leben schwer gemacht haben. Also in meinem Fall ist es halt so, wie gesagt, ich komme halt aus einem, keine Ahnung, bei uns im Dorf wohnen nicht mal 100 Leute. So, also ich bin da noch nicht mal als filmschaffende Person der bunte Hund, sondern auf ganz vielen Ebenen. Und es gibt auch einfach, was kreative Arbeit geht, sehr wenig Strukturen bei uns vor Ort. Also es ist noch nicht mal leicht, also sozusagen Filme machen an sich ist schon schwer, aber generell Künstler sein ist schwer, ja, da einfach Anschlusspunkte zu finden, sich zu vermarkten. Die nächste Schule, wo man wirklich Kunst machen kann, ich bin hingependelt, das waren über 80 Kilometer. Also ich bin jeden Tag über eine Stunde mit dem Zug durch die Gegend gefahren, nur um dahin zu können. Die ist auch richtig cool, also Voss Straubing, so Shoutout. Also die machen auch, wie gesagt, sehr viel mit Medien und so. Und aber die Tatsache, dass halt das wirklich die einzige in der Region ist, ist halt schon echt also schon auch einfach was man dann halt mitleben muss. Und genau, und dann gibt es halt, wie gesagt, München, wie gesagt, Großstadt. Und selbst da kann man aber nicht an der Hochschule für Film und Fernsehen, da kann man nicht Animation studieren bis jetzt. Also ich weiß gerade nicht, wie der aktuelle Stand ist. Sie haben vor, dass das möglich ist, aber zu dem Zeitpunkt, an dem ich mich informiert habe darüber, hieß es noch, eben, die haben noch nichts, sowas wie das Animationsinstitut, das geht nicht. Und dann war halt natürlich die nächste Adresse Ludwigsburg. Aber das heißt, ich habe mich schon gezwungen gefühlt, aus Bayern rauszugehen, um das zu studieren, was ich möchte. Und genau, und damit einhergehen natürlich auch einfach sehr weit von dem Ort wegzugehen, an dem ich aufgewachsen bin. Um mit dem Zug hinzufahren, ich glaube, es sind schon so 5,5 Stunden. Also das heißt, so sagen die Leute, die in der Schweiz wohnen, sind tatsächlich schneller in der Schweiz, als ich zu Hause bin. Ja, und dementsprechend.
Ja, voll. Also und der Witz an dem Satz ist ja natürlich, dass, also ich fühle mich schon, als wäre ich abgehauen, natürlich. Also ja, genau. Ich bin jetzt hier elitär in meiner Filmakademie und studiere vor mich hin, wenn mit Corona auch nur so halb geil. Aber es ist ja, also natürlich schwebt da drin auch ein, also klar ist dieser Satz zwar eigentlich eher auf dem Fliehen vor Aktivismus oder Fliehen vor sich entgegenstellen, den Problemen, die es in der Gegend gibt. Aber klar, es bezieht sich auch total aufs, also eben, ich glaube, weil du vorhin gefragt hast, wo kommt auch die Motivation für diesen Film her, weil ich irgendwie das Gefühl habe, es ist gar nicht so, es ist wahrscheinlich schon eine Art Lokalpatriotismus im Sinne von, und dieses Wort Heimat, glaube ich, schon halt irgendwie links interpretiert, weil ich irgendwie das Gefühl habe, fuck, man kann es halt jetzt nicht, also wir können es doch jetzt nicht einfach so zurücklassen und alle in Großstädte gehen. Und genau das habe ich gemacht. Gut, Ludwigsburg ist halt groß, aber Stuttgart kann man ja so zählen. Und ich bin weggegangen in den Westen, auch so eine weirde, in meinem Kopf auch immer so eine ganz blöde Hin- und Herschwingen zwischen Ost und West, das auch ganz, ich irgendwie abstellen will, aber das ist halt da. Und ich habe das Gefühl, ich bin weggegangen und fühle mich schon schuldig und will da auch irgendwann wieder hin. Jetzt vielleicht nicht, es muss nicht Dresden sein, aber irgendwo, also ich will jetzt nicht mein Leben lang in einer Großstadt wohnen, wo es so krass übersättigt ist, weil ich schon so ein bisschen Reibung auch vermisse, jetzt gar nicht politisch, sondern einfach so ein bisschen auch was anderes als nur meine Blase. Aber es ist eine große Ambivalenz, also voll. Also, aber deswegen finde ich es voll schön, dass Max zum Beispiel dabei ist, der das komplett genau gegenteilig gemacht hat. Also
es ist, was ich vor allen Dingen spannend finde an der Frage von Christian schon, dass diese Frage nach Bleiben oder Gehen, wie Feine Sahne Fischfilet das ja formuliert hat, das ist tatsächlich gar nicht eine Frage, die mit Coming of Age zwingend zusammenhängt, weil in Kahlschlag sind die ProtagonistInnen alle Anfang 30 und stellen sich diese Frage. Und ich glaube, das ist, wenn man dort bleibt, wo man geboren ist und dort bleibt, wo man aufgewachsen ist, eine Frage, die auch nicht weggehen wird. Also ich glaube, die bleibt einfach bestehen. So, egal, ob man jetzt 18 ist oder 16 oder 30 oder 50. Ich glaube, dass das was ist, was einen trotzdem immer begleitet, weil man sich natürlich sein Leben lang auch nach verpassten Chancen fragt und so weiter.
Ja, ja. Also bei mir in der Region, also ich kann das halt, also es gibt lustigerweise sogar ein Lied, in dem es darum geht, das ist von Ringelstetter, das ist so ein Comedian bei uns in der Region und der hat da das so ein bisschen so, jetzt ist man halt da und jetzt bleibt man halt da und jetzt hat sich das halt so ergeben und jetzt arrangiert man sich so damit, dass man jetzt da halt wohnt und irgendwie hat man sich's nicht so ganz ausgesucht und ist einfach so ein bisschen da stecken geblieben oder so. Und ich glaube, das ist so ein Gefühl, das ganz viele Leute haben, die so auf dem Land ein bisschen so ab vom Schuss sind, dass man sich fast schon so ein bisschen, man fühlt sich fast schon so ein bisschen abgehängt, so auf so eine komische Art. Und das ist, finde ich, ein mega interessantes Thema auch einfach. Also, was es mit einem macht, wenn man halt so eigentlich das Gefühl hat, um Karriere zu machen, eben jetzt wie gesagt zum Beispiel im Film, oder auch einfach um was zu erleben, müsste man woanders hin. Und es ist auf jeden Fall ein Thema, das alle Altersgruppen betrifft und jetzt eben nicht spezifisch nur Leute, die gerade erwachsen werden.
Aber ich glaube schon, also
noch kurz, Nee, ich wollte nur sagen, dass der Ort, den man da verlässt, natürlich damit keine Chance hat, sich zu transformieren.
Genau. Und ich glaube, das ist ein voll großes Ding auch, weil ich glaube schon, dass das geht. Und ich glaube, ich habe einfach dann Glück gehabt und habe halt den für mich in dem Moment logischen. Und es ist schon gut, dass ich mal wegziehe von wo ich bin. Aber so prinzipiell ist das schon ein Punkt, einfach man kann überall Film machen und es ist einfach woanders halt eben anders und es ist schwieriger und man wird damit vielleicht nicht so einfach dann auf irgendwelchen, keine Ahnung, aber der Traum ist ja trotzdem da, dass man in Cannes läuft, aber sagen der Weg nach Cannes ist dann vielleicht sozusagen ein anderer und bisher nicht so vorgeschriebener, aber ich glaube, dass es immer mehr und immer einfacher wird, einfach aufgrund von Online-Vernetzung, aufgrund von eben, wie man hört, auch trotzdem einer wachsenden Infrastruktur, auch in Gegenden wie MV oder in Sachsen weiß ich es gerade nicht so genau. Also gibt es natürlich schon Förderungen, aber wie sich das jetzt auswirkt gerade. Aber so prinzipiell glaube ich schon, dass man, also ich wollte keinen Appell dafür halten, wegzuziehen. Es ist nur, ich habe es gemacht und es war für mich eben der leichteste Weg und ich glaube, daran sieht man halt auch ein bisschen, was das Problem ist. Und das ist natürlich ein total kapitalistisches Ding
auch. Ja, alleine schon. Also bei uns war es so, bei uns in dem Dorf, in dem ich gewohnt habe, die Internetverbindung war so schlecht, dass man einfach auch gar nicht hätte zum Beispiel jetzt so Zoom oder so machen hätte können damals oder auch einfach sich, also ich weiß noch, ich wollte mir Photoshop runterladen, es hat über einen Tag gedauert, so, und alleine schon was so Pragmatisches, wie eben so Glasfaserkabel oder generell einfach so Internetausbau, macht es, finde ich, schon viel einfacher für Filmschaffende in ländlichen Regionen, auch einfach ihr Ding zu machen, und das ist dann auf jeden Fall auch auf politischer Ebene einfach ein Thema, dass eben eine kreative Ausbildung oder ein kreativer Ausdruck auf dem Land halt auch nur möglich ist, wenn die Ressourcen dafür also gleichmäßig verteilt sind. Und da ist Internet, finde ich, auf jeden Fall schon ein großes Thema auch.
Was ich da jetzt viel auch raushöre, ist so Infrastruktur. Die Frage, also das könnte man vielleicht auch nochmal in einem weiteren Panel so versuchen zu diskutieren und definieren, was ist so das Minimum an Infrastruktur, was braucht es an Menschen, an Technik, an Potenzial irgendwie in der Umgebung, um Filme machen zu können. Vielleicht geht es tatsächlich nicht so auf der kleinsten Insel mit zwei Häusern, weil es tatsächlich dann an Infrastrukturgeschichten wie Kameras und Internetanbindungen irgendwie auch scheitert. Aber ich möchte nochmal aufgreifen, was Ferdinand gerade gesagt hat, so dieser schöne, die Formulierung, der Weg nach Cannes. Der Weg nach Cannes, und das war so ein bisschen auch das, was ich vielleicht, aus diesem Gefühl, aus dieser Prämisse auch ableiten würde, ja, dass man manchmal vielleicht auch sieht, wie gerade junge Filmschaffende sagen, das ist jetzt mein dritter Film und ich muss jetzt nicht mehr auf dem iPhone filmen, sondern ich habe mir meine Kamera ausgeliehen und jetzt werde ich entdeckt mit diesem Film. Deswegen versuche ich ihn so breit wie möglich aufzustellen und versuche Geschmäcker zu bedienen, die ja alle irgendwie haben müssen und versuche ihn vielleicht auch so in Anführungszeichen international wie möglich aussehen zu lassen. Aber ist da nicht vielleicht auch die verpasste Chance, das nicht, also das gebe ich vielleicht auch an Bianca, die halt eben ja auch sehr viel Film schaut und rezipiert. So, du bist ja quasi so ein bisschen vielleicht mehr so auf der Publikumsseite, aber du bist doch wahrscheinlich auch eher auf der Suche nach den frischen Motiven, nach den unbekannten Orten, nach den tollen Bildern. Ja, Call Me By Your Name wurde genannt, so als Drehort, wo du sagst, das habe ich so noch nicht gesehen, anstatt zu sagen, das ist jetzt die nächste Produktion hier irgendwie aus Wien und die gleichen drei Sehenswürdigkeiten und hier schon wieder irgendwie in Berlin gedreht. Oh, der Fernsehturm, das ist ja sehr kreativ. Wie siehst du das so aus der Filmrezipientinnen-Sicht?
Ja, auf jeden Fall, was du gesagt hast, also dass man, da möchte ich auf jeden Fall mehr sehen und dann halt auch nicht nur die Klischeebilder, die ich vielleicht schon kenne, vielleicht ist es jetzt so wie die Alpen oder einen schönen See und dann sind das meist ähnliche Bilder oder Erzählungen und nicht auch mal andere Orte oder wenn ich jetzt eine Erzählung habe, die am Land spielt, dass ich jetzt nur den Bauernhof sehe und dann, wenn ich das jetzt als Zuschauerin öfter sehe, dann denke ich, aha, da gibt es den Bauernhof und in Berlin gibt es den Fernsehturm, also so ganz blöd gesagt, aber eben diese Vielfalt auch zu sehen und um so auch Leuten zu zeigen, was am Land auch eben, wie ihr gesagt habt, das Wegziehen ist auch ein großes Problem, zu sehen, was im Gegenteil auch positiv irgendwie möglich ist, also solche Erzählungen oder vielleicht von Rückkehrern, wie ihr vielleicht werdet ihr selber mal Rückkehrer sein in eure Heimatorte und was ich auch von wegen, weil wir vorher gerade über Kameras und was die nötigste Ausstattung sein müsste, was ich auch oft vermisse, ist halt eben nicht so Hochglanzfilme oder mal ein bisschen mehr so Indie Style, ein bisschen wilder oder einfach so mit Low Budget machen wir mal, was vielleicht auch Debütfilme sein könnten oder wenn Leute sich noch nicht entschlossen haben, ihren Ort zu verlassen und an die Kunsthochschule zu gehen, einfach mal was rauszuhauen praktisch, weil ja, es mögen oft die Anforderungen so sein auf Hochglanz und tolle Aufnahmen. Man hat auch die Ansprüche, weil die Technik jetzt auch nicht so schwer zu erhalten ist. Aber ich finde gerade in dem ein bisschen rougheren und auch mal Bilder, die nicht perfekt sind, das reizt mich mittlerweile sehr, viel mehr, weil ich so viel Netflix und so weiter sehe und das immer perfekt alles ausgeleuchtet ist etc.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass genau das Ding ist ja auch, mir persönlich hat es so viel gebracht, in diese Filmhochschule zu gehen. Ich glaube für mich ganz persönlich, der größte Erfolg war anzuerkennen, die kochen auch alle nur mit Wasser und die haben da, also oder auch ich jetzt, und natürlich nimmt man sich erst super wichtig und man nimmt sich immer wichtiger im Laufe des Studiums und hoffentlich am Ende nicht mehr ganz so und ich kann jeden nachvollziehen, jeden Menschen, der natürlich dem großen Hollywood nacheifert, weil das ist es halt, was so vorgesetzt wird, weil ich kann ja keinem, also ich kann meinem 17-Jährigen ich nicht vorwerfen, dass ich da versucht habe, halt Nolan nachzueifern oder was weiß ich, keine Ahnung, weil natürlich das Input war und weil das eine Blasensache ist, weil da kommt man halt nicht an, also keine Ahnung, David O'Reilly sieht man nicht, wenn man 17 ist und keine Ahnung. Und man checkt das aber erst, glaube ich, wenn man es dann mal wirklich probiert hat und gemerkt hat, so geil ist es, oder wenn man die Chance hatte, irgendwie da hinzukommen. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Deswegen braucht es, glaube ich, auf jeden Fall mehr Ausbildungsstellen auch, oder was heißt Ausbildung, ja, Vernetzungsstellen auch in Gegenden, die nicht Berlin sind. Es muss ja jetzt nicht gleich Obervogelgesang sein, aber es würde halt zum Beispiel reichen Dresden oder weiß ich, oder Leipzig, nochmal einer in Sachsen immerhin, dass man das Gefühl hat, okay, ich habe die Chancen, Hochglanz zu gehen oder was auch immer, Amerika zu machen oder so, und das wird auch immer einfacher werden aufgrund von digitalen Möglichkeiten. Aber ich mache es aktiv nicht und dann kommt es ja in eine neue Sprache. Und ich glaube, das ist es ja selten aus Versehen. Und ich finde das total toll, diese die Filme, die ihr von jungen Leuten posiert wurden in diesen Filmblogs jetzt, vom jungen Film, die finde ich teilweise total geil, weil sie eben das nicht machen und manche machen es. Und ich finde es aber voll spannend, dass es eben wirklich auch Leute gibt, die das gar nicht, die das schon in dem jungen Alter entschieden haben, nö, ich will das nicht. Oder weiß nicht, wie viel entschieden dabei ist, aber ich finde es natürlich auch total spannend. Aber ich glaube, man muss halt, also ich glaube, der Mensch will halt erstmal das, was er nicht kriegt. Und ich glaube, da kann man niemandem einen Vorwurf machen, keinem Jugendlichen und keinem Menschen überhaupt, der noch nicht die Chance hatte, sowas zu machen, zu versuchen, okay, wir gehen jetzt für, genau, Pixar-Look oder so.
Ich will das aber nochmal aufgreifen mit diesem Weg nach Cannes. Also dieses, ich will ja gefunden werden, ich will ja auch gesehen werden und ich will ja vielleicht eben auch so wie bei Max so Langfilm irgendwie machen. Und also man will ja dabei bleiben, man will ja weitermachen, man hat vielleicht auch irgendwie diesen Traum, das beruflich zu machen, davon irgendwie zu leben. Und da ist ja dann immer die Frage, wie schaffe ich das? Und da war auch so ein bisschen meine Beobachtung, vielleicht kannst du Max da gleich noch ein bisschen was zu sagen. Ich finde es halt auch so interessant, weil ich das Gefühl habe, dass gerade bei diesen Streaming-Plattformen in den letzten Jahren auch Bewegung reingekommen ist, die sagt, naja, wenn so Netflix sagt, wir machen hier unsere erste deutsche oder zweite, dritte deutsche Serie, und der Titel von diesem Panel ist eine Anspielung an Dark, die halt as German as it gets aussieht. Ja? Also von den Klamotten, von der Ausstattung, 80er Jahre, die Musik, die da gespielt wird. Und die produzieren dann halt so eine Serie, um sie wirklich weltweit auszuliefern. Und ich habe tatsächlich englischsprachige Podcasts gehört, die von dieser Crazy German TV-Show on Netflix geredet haben. Und also, dass das auch so ein gewisser Selling Point wird, dass man eben auch sagt, hey, wir sind Netflix, wir sind Amazon, wir sind Apple, wie sie alle heißen, diese großen Plattformen, die sagen, wir sind weltweit verfügbar. Warum sollten wir jetzt irgendwie auf Deutschland zugehen und sagen, macht uns mal bitte genau das Gleiche wie das, was hier in Hollywood produziert wird? Geht man da nicht eher hin und sagt, gebt uns das Frische, aber was Bianca gesagt hat, so gebt uns die neuen Orte, gebt uns die neuen Geschichten, den neuen Look. Das muss ja irgendwie in dieses große Portfolio auch reinpassen. Ist da nicht eigentlich auch eher eine Chance zu sagen, dann ziehen wir das auch eher durch, anstatt da irgendwie einem Nolan nachzueifern oder irgendwelchen anderen Sehgewohnheiten?
Ich finde, dass das nicht so unbedingt zusammenhängt. Ich finde, man kann Nolan total nacheifern. Ich glaube, man muss halt in seinem Lebens... in seiner Welt, in der man lebt, die den Nolan finden sozusagen und das finden, was Nolan erzählen würde aus meiner Welt, weil es macht keinen Sinn. Also wem ist geholfen? Also was gibt es auf der Welt? Also was gibt es für ein amerikanisches Publikum, für ein französisches Publikum, für ein chinesisches Publikum zu entdecken in einem deutschen Film, wenn wir in einem deutschen Film amerikanische Sirenen verwenden, so wie Til Schweiger das gemacht hat, weil was gibt's da zu entdecken? So, ne? Ich gucke mir Filme aus dem internationalen Kino an, weil sie eben aus dem internationalen Kino kommen und weil sie nicht das sind, was ich jeden Tag vor meiner Haustür sehe, sondern weil es das ist, was andere Leute vor ihrer Haustür sehen. Und ich glaube, dass es deswegen total spannend ist, in Dark eine deutsche Bushaltestelle zu sehen und irgendwas zu sehen, was uns eigentlich zu vertraut ist, als dass wir es besonders finden könnten. Aber so geht's ja den anderen Leuten auf der Welt nicht. Und ich glaube, das ist eben auch dieser internationale Faktor, den die Streamingdienste vielleicht auch nochmal stärker stärker einen Fokus gegeben haben. So, weil letztendlich, das ist, mein Kameramann Jean-Pierre sagt immer, er würde liebend gerne in den Bergen drehen. So, weil er macht Urlaub, er fährt über einen Brenner und sagt, da kann ich überall die Kamera hinstellen, sieht alles geil aus. Und ich sag so, nee, Jong, ist einfach das, was du nicht kennst. So, weil du bist halt ein Mecklenburger und was du kennst, ist Wälder und Wiesen und weit gucken können. Das heißt, sobald bei dir mal ein Berg im Weg ist, denkst du sofort, das ist ja geil. Und ich glaube, dass man einfach vergessen hat, dass das, was einen umgibt, also man hat völlig vergessen, dass das, was einen umgibt, genauso besonders ist, wie das, was irgendjemand anders in den Bergen umgibt oder am Meer. Also gut, ich lebe am Meer, aber das meinte ich jetzt nicht. Und ich glaube, das ist was man auch stärker wieder fühlbar machen kann, dass man selber denkt, ich gehe vor die Tür und ich kenne diesen blöden Kiosk mit den Plastik-Campingstühlen, und der langweilt mich, aber der langweilt auf gar keinen Fall den Rest der Welt, so, weil die gehen nicht jeden Tag raus und sehen den.
Ja, total. Das ist ja was mir gerade dabei auch eingefallen ist, ist eben auch so, also zum Beispiel, wenn ich jetzt halt eben so meine Erfahrungen ansehe mit Großwerden, da wo ich herkomme, wir sind in der Grundschule einfach immer noch, ich glaube, gut 2,5 Kilometer nach Hause gelaufen, weil das schneller war als mit dem Bus fahren. wenn man das sagt, klingt das schon so, was zur Hölle. Aber für mich war das halt damals normal so. Und wäre jetzt auch was ich nicht erwähnen würde, wäre ich jetzt nicht in dieser Runde so. Aber es ist natürlich was, das macht, zum Beispiel, wenn ich jetzt das in einem Film packen würde und sagen würde, ja, die Kids, die laufen jetzt eben halt nach Hause, so über die Felder, dann wäre das halt was spezifisch eben aus meiner quasi damaligen Lebensrealität stammen würde, was sich eben vielleicht nicht deckt mit dem, was halt andere Leute erfahren haben. Das macht es vielleicht auch spannend.
Ja, ich glaube, dieses Spezifische ist ein super gutes Wort. Ne? Also ich habe vorhin immer so an konkret gedacht, aber spezifisch ist fast noch besser, weil das ist, glaube ich, auch, was die Locations oder was Motivsuche im Allgemeinen betrifft. Also wenn ich was Spezifisches will, dann kann es entweder was sein, was eben eine Sehenswürdigkeit ist, etwas, was eine Sehenswürdigkeit aus dem Grund ist, dass es spezifisch ist, oder etwas, was komplett unbekannt ist und was fast so eine Unscheinbarkeit hat oder eine Beiläufigkeit für einen selbst. Ich meine, da kann ich jetzt wiederkommen bei Name als Beispiel nehmen, weil die Orte, wo diese Menschen sich aufhalten und dieser Garten und diese kleine Quelle, zu der die beiden gehen, das sind Orte, die sind so unbesonders, dass sie etwas ganz Persönliches ausstrahlen. Weil sie sind eben nicht besonders schön oder besonders auffällig oder besonders oder irgendwie geografisch besonders gelegen oder so, sondern es ist fast banal. So, und das macht es so gnadenlos persönlich. Also ich gucke das und ich weiß, wer auch immer den Film gemacht hat, er hat den Ort selbst entdeckt. So, mhm. Und hat den nicht bei Google gefunden oder mal in der Zeitung davon gelesen, sondern es ist ein Ort, den man selbst entdeckt. Und genauso haben die Figuren ihn selbst entdeckt. Und das ist, glaube ich, auch was man unterschätzt. So, weil man sucht immer den krassesten Ort, aber es ist halt nicht der krasseste Ort.
Mhm. Ja, ich wollte gern zum Schluss auch noch über Chancen sprechen, Chancen der Provinz, Chancen der eigenen Haustür. Und Max hat das gerade eigentlich auch ganz gut schon mit Call Me By Your Name, mit einer anderen Haustür formuliert. So, ja, also lass uns vielleicht ein paar Inspirationen sammeln. Also unbekannte Bilder, unbekannte Orte, unbekannte, wie sagst du, dieses Beiläufige, so, das ist vielleicht schon mal eine Sache. Bianca, fallen dir auch noch weitere Chancen ein für Produktionen, die halt in der eigenen Umgebung irgendwie stattfinden? Was hat das für Chancen fürs Kino?
Ich kann da gleich auch anknüpfen, was Eddie gesagt hat. Ich finde gerade eben eigene Geschichten, die man vielleicht selber noch gar nicht so wahrgenommen hat, dass die besonders sind, die dann auch den Ort zu einem besonderen machen und das zu verbinden, was ja auch bei Call Me By Your Name der Fall ist, das sind die Emotionen, die mit diesen Orten verbunden sind, die Entdeckungen, die die Charaktere durchmachen. Und wenn du 2 Kilometer zur Schule gegangen bist, dann ist es dann spannend, wenn ich erfahre, was ist damit verbunden für Gefühle oder für Geschichten. Und das finde ich, und da ist es dann egal, ob das jetzt Hochglanz ist oder nicht, also es soll nicht im Weg stehen, wie gut die Kameras sind, aber die Geschichte an sich, die Besonderheit der Geschichte an diesem Ort, also das finde ich, sind wichtige Dinge und man darf auch nicht unterschätzen, wenn man, denke ich, in der Region dreht, wie gut das auch, was wir auch am Anfang hatten, oder wie toll es auch sein kann für die Community, und das ist ja auch eigentlich eine Werbung für den Ort, oder es stärkt auch den Zusammenhalt, oder man knüpft neue Freundschaften, die mal außerhalb der eigenen momentanen Blase sind. Also ich denke, es gibt viele, viele positive Erfahrungen, die man dann auch machen kann.
Mhm. Ja, total. Also auch sprachlich, finde ich. Also eben, wie gesagt, eben Dialekte, Mundart, aber auch einfach auch, keine Ahnung, lokale Spitznamen für Orte oder keine Ahnung, da ist halt, dass die auf einer linguistischen Ebene ist da auch ein ganz weites Feld, dass man sich da mit sich bedienen können.
Ihr habt das ganz toll gemacht, ja, im Film. Ganz kurz nur noch zu dem Obervogelgesang, weil ihr habt diese Protagonistin und da tauchen dann 2 Touristen auf, die sofort mit Berliner Mundart, Dialekt sprechen, und es ist sofort ein Gegensatz entstanden. Diese beiden Personen sind sofort verortet. Es ist klar, dass sie nicht von da kommen, über die Art und Weise, wie sie sprechen. Da wollte ich euch nämlich auch noch mal fragen, wie ist das eigentlich an der Filmhochschule? Ist Sprache, Mundart, Dialekt, so, dürft ihr das da überhaupt benutzen?
Riesending, es ist eine sehr gute Frage. Also du meinst jetzt in Filmen oder im Privaten?
Beides,
ich habe eben Film bin, gedacht, ich bin, aber, ja. Es ist, aber es ist ganz spannend, das habe ich nicht vorhin gedacht, dass du über Dialekte geredet hast. Ja, und als wir über Wiener Mundart geredet haben. Und ich meine, es gibt einen Tatort in der Wiener Mundart. Aber ich kenne an der Filmhochschule niemanden, wirklich, doch einen Poldi, liebe Grüße, falls er das irgendwann sieht, der aus Sachsen ist und der Sächsisch offen so spricht. Ich rede ja auch nicht Sächsisch und ich habe Sächsischer geredet, bevor ich da war, auf jeden Fall. Und das ist einfach ein, also jetzt mal abgesehen von, es ist nicht der einzige Dialekt und es ist sich vielleicht der unsexiest konnotierte in Deutschland, aber Schwäbisch ist da auch nicht oft, obwohl wir mitten im Schwabenland sind. Und das ist ein Riesending. Also natürlich, klar, diese das ist halt so eine Bubble, in der das nicht cool ist. Berlinerisch ist irgendwie ein bisschen angesagter, weil Berliner Schnauze, aber auch nicht so wirklich. Und ich glaube, in Filmen passiert das auch nicht so oft. Wobei es ja doch, also beziehungsweise im Englischen passiert es häufiger gefühlt als im Deutschen. Wobei es inzwischen schon ein Trend, also gerade im Schwabenland muss man schon sagen, das ist schon was anderes. Also hier im Schwabenland sind sie schon auch sehr stolz darauf. Ich meine, der offizielle Regierungsslogan der Schwaben, also von Baden-Württemberg ist, wir können alles außer Hochdeutsch. Also das ist der offizielle Slogan, der überall steht. Stimmt, und ich finde ja. Da schon, und ja, gibt's nur Sendungen, die Kunst heißen und so. Also das ist schon ein bisschen was anderes. Das kommt immer auf das Selbstbewusstsein des Landes an und diese wie stolz man irgendwie. Also was heißt wie stolz, das ist auch so, oder wie angesehen vielleicht auch das Land im Rest des Landes ist. Und das ist Sachsen natürlich einfach gerade nicht. Und aber natürlich finde ich es total schade, dass Sächsisch, weil an sich habe ich mit Sächsisch kein Problem. Es ist nur konnotiert halt mit Tagesschau-Beiträgen aus Pegida-Demos oder so. Und das ist halt, aber generell ist ein neues Thema von sprachwissenschaftliches Thema. Darüber habe ich mein Deutsch-Abi verkackt.
Falsch geschrieben, oder wie?
Ja, genau, über das Aussterben von Dialekten, Kommentar, das war ein bisschen schlecht.
Nee, aber das schreit nach einem Projekt, sorry, aber das schreit nach einem Projekt, wo das positiv gesetzt ist.
Ja. Ja, voll. Und Lovis spricht ja auch nicht Sächsisch. Mhm. Also, unser Hauptcharakter spricht ja auch, obwohl sie, also, das ist genauso ein Ding. Und wir haben das halt, ich weiß gar nicht mehr, warum wir es nicht gemacht haben, ehrlich
gesagt. Tatsächlich war das ja auch eine relativ praktische Entscheidung, weil unsere Sprecherin kommt ja aus.
Ach, stimmt, ist keine Sächsin gewesen, ja, gut.
Ja, genau.
Ich wollte nur noch mal ganz kurz nachhaken, aber gibt es da denn auch irgendwie Feedback von der, ihr müsst jetzt keine Namen nennen, aber dass da vielleicht irgendwie Dozierende auch sagen, okay. Also hier geht noch mal irgendwie durch euren Film durch und macht das mal lieber in Hochdeutsch, dann können wir das überall.
Nein, auf Gottes Willen.
Also, ich fand das eigentlich alle ganz cool.
Nein, es kommt immer von uns. Also, dass ich nicht sehr Sächsisch rede, niemand würde mich komisch angucken, wirklich, wenn ich Sächsisch reden würde. Also,
nee, ich meine im Film. Ich mein, im
und
Film,
auch im Film. Nein, auch im Film. Okay. Nein, total überhaupt nicht. Es ist nur in unser Bild von, was es, also, dass das nicht so oft passiert, ist einfach, es kommt aus uns. Das ist um Gottes Willen nicht institutionalisiert. Also ich würde behaupten, es ist nicht institutionalisiert. Es ist natürlich institutionalisiert, wenn man auf Gesamtdeutschland schaut. Aber jetzt ist es nicht an der Hochschule. Also so ist es zum Glück nicht.
Ich halte einfach mal so ein bisschen fest, auch schon wieder das nächste Panel, was wir aufmachen könnten, aber Sprache als Chance für Film, ne? Also mit Sprache spielen, Sprache verorten, Figuren verorten, das könnte man ja vielleicht auch sich noch mal ein bisschen ins Hausaufgabenheft eintragen. Aber Max, vielleicht von dir auch noch mal ganz kurz, du hast es am Anfang schon ein bisschen erwähnt, was für Chancen bietet denn die eigene Region für die Produktion? Ganz banal, du hast es schon gesagt, so da sind eher denn die Leute bereit, jemanden Generator auszuleihen. Ist lokales Sponsoring, also hattet ihr damit auch gute Erfahrungen gemacht, zu sagen, naja, wir fragen mal die Bäckerei von dem an, weil wir sind hier das einzige Filmteam und eben nicht 300, die in Berlin drehen wollen, weil ich glaube, hier noch ein Sponsoring irgendwie aufzutreiben, ist deutlich schwieriger. Aber erzähl mal vielleicht ein bisschen über das Thema Sponsoring und Finanzmittel.
Wir haben ja jetzt auch durch die Kurzfilme, durch Kahlschlag und durch andere Filme, also wir produzieren ja relativ regelmäßig hier oben. Und es ist immer noch so, dass die Leute eigentlich uns zu jeder Gelegenheit unterstützen. So Hotels mit kostenlosen Schlafplätzen, Bäckereien mit Brötchen und Getränkehersteller mit Getränken. Also ich glaube, ich spreche dann immer so ein bisschen, ich weiß ja gar nicht, wie es in Berlin ist. Ich habe ja noch keinen Film in Berlin gemacht, aber von dem, was ich höre, ist das dort nicht der Fall. Oder viel weniger stark. Und hier kriegen wir schon äußerst selten eine Absage, muss ich wirklich sagen. Also wir kriegen werden immer unterstützt. Es liegt auch nicht nur daran, dass der Film hier noch was Besonderes ist, sondern es liegt daran auch, dass die Orte in Mecklenburg, einige mehr, andere weniger, einfach im Kino auch noch gar nicht so repräsentiert sind. Also selbst der Rostocker Polizeiruf wird zu 85% in Hamburg gedreht. So, und tatsächlich was sehen von dem Bundesland tut man halt letztendlich doch nicht im Fernsehen und im Kino. Und auch die Menschen, wie sie reden, wie sie sich verhalten, und die sind genauso unterrepräsentiert. Das heißt, die Leute freuen sich einfach, dass das Bundesland mal irgendwo zu sehen ist. So, und dass sie die Welt, die sie jeden Tag vor ihrer Haustür sehen, auch mal im Kino sehen. So. Mhm. Und das macht schon einen Unterschied und das sorgt auch dafür, dass die Leute auf jeden Fall gewillter sind, Filmprojekte zu unterstützen.
Und erleichtert das auch für dich die Motivauswahl? Also kriegst du da mittlerweile schon E-Mails von Leuten, die sagen, weißt du was, Max, wir haben einen ziemlich coolen Hof, der ist absolut kinogeeignet, komm mal vorbei für deinen nächsten Film, hast hier die nächste Location. Wie findest du deine Orte in der Region?
Ungefragt passiert das nicht, aber man kann, glaube ich, viel unbedarfter suchen. So, also ich glaube, man kann tatsächlich eher bei einem Hof klingeln und fragen. Und kommt größtenteils damit aus, nicht die Hälfte des Gesprächs über Geld reden zu müssen. Ja, doch, also ich weiß tatsächlich gar nicht, wie meistens habe ich beim Schreiben schon einen Ort im Kopf.
Den du kennst? Den du selber, wo du selber warst,
wo ich selber war und den ich kenne. Das heißt, ich muss nur für wenige Motive wirklich dann suchen. Und ich muss natürlich suchen, sobald der Ort absagt, was natürlich auch aus logistischen Gründen und so immer mal wieder sein kann. Wenn jetzt ein Campingplatz in der Hauptsaison sagt, ihr könnt bei uns nicht drehen, das geht nicht, dann habe ich dafür natürlich Verständnis und dann tritt der Fall ein, dass ich aktiv suchen muss. Und genau, aber ich glaube, das läuft so wie überall woanders auch, nur dass man halt auf offenere Ohren trifft. Mhm. Also kann ich nur empfehlen, also jetzt aus meinem Erleben heraus kann ich nur empfehlen, Filme in der vermeintlichen Provinz zu machen. In Mecklenburg-Vorpommern funktioniert es wahnsinnig gut.
Ja, ich glaube, Christian...
Ja, wenn ich darf. Klar. Also mein Job wäre ja eigentlich gewesen, jetzt die Fragen aus dem Chat hier hineinzubringen. Da habe ich keine Frage, die jetzt zu der Runde gehört, gefunden. Würde aber gerne was reinbringen. Ich habe euch sehr aufmerksam zugehört und habe eine Frage. Max kennt das schon ein bisschen. Ich bin auch Rostocker und laufe dem manchmal über den Weg und habe als Sozialarbeiter manchmal so das Bedürfnis, sozusagen ihn mit Geschichten aus seiner Heimat zu konfrontieren. Natürlich auch mit dem Wunsch, Dinge sichtbar zu machen, öffentlich zu machen. Gerade bei Ferdinand klang auch schon was an. So, da gibt es ja eine Menge Themen, die auch so rumschwirren. Das würde mich mal interessieren, inwieweit, also neben den ganzen Hüllen und Texturen, die natürlich wichtig sind in Heimat, sonst habe ich ja nichts zum Sehen und Hören in einem Film. Sind euch auch schon Geschichten begegnet oder werden herangetragen, wo ihr auch so merkt, oh ja, gut, dass ich hier an einem Ort bin und da ja auch das auch Teil meiner Filme sein könnte?
Das passiert auf jeden Fall. Also Christian untertreibt übrigens mit Er läuft mir als Rostocker über den Weg. Er war der erste Medienpädagoge, der mit mir einen Kurs gemacht hat und der mich zum Filmemachen gebracht hat und das gefestigt hat. Genau, aber das passiert auf jeden Fall. Also natürlich passieren in meinem an dem Ort, wo ich lebe, Dinge, bei denen ich das Gefühl habe, ey, die sind so spezifisch, um nochmal das Wort von Eli zu nehmen, dass ich das Gefühl hatte, ich bin jetzt der Richtige, die zu erzählen. Das passiert auf jeden Fall. Ja. Mhm.
Ja, das ist, ich vermisse es ein bisschen. Also gut, es ist auch Corona und alles ist runtergefahren, aber ich habe jetzt von einem Kumpel gehört, der hat jetzt sein Schauspielstudium fertig und geht jetzt nach Cottbus an das Schauspielhaus. Und da war ich auch erst so, oh krass, aus Berlin, Ernst Busch, so Cottbus. Und dann habe ich aber gedacht, und ich weiß nicht warum, es kann auch eine totale Romantisierung sein, weil ich halt gerade im sehr gesättigten Schwabenland sitze, so. Aber ja, also ich kann das schon, also ich habe so das Gefühl, so ein bisschen, ich glaube, wohl gesagt, ist voll was daher kommt. Also das ist, kommt genau da raus, so. Aber jetzt gerade, und es ist nicht schlimm, weil man muss ja nicht jeden Film einen Heimatfilm machen, aber es ist schon, ich habe schon das Gefühl, dass irgendwie, mir fehlt gerade Reibefläche. Also jetzt gar nicht, muss es jetzt keine Nazi sein, und es muss auch keine fehlende Infrastruktur sein, so. Aber prinzipiell verstehe ich voll, was du meinst. Und, glaube auch immer, wenn ich in Dresden oder bei meinen Eltern oder so bin, dann ist es schon, da kommt viel mehr. Automatisch, logischerweise, weil man ja auch Großteil seines Lebens war, also ich. Ja.
Also auch Inspiration zu finden. Inspiration in den Geschichten, in den filmischen Motiven. Das stimmt natürlich. Also nicht nur nach dem Look and Feel irgendwie suchen in der eigenen Umgebung, sondern eben auch nach den Geschichten vor der eigenen Haustür. Ich glaube, uns läuft so langsam die Zeit ein bisschen davon. Gibt es noch weitere letzte Inspirationen, die ihr unbedingt noch mitgeben wollt, wenn ihr sagt, macht nicht den gleichen Fehler wie ich, weil ich habe mal versucht Folgendes oder so? Ferdinand nickt.
Ja, nein, ich will die ganze Zeit noch sagen, dass also Alien, das sind ja beides Animationsfilme, aber ich kann für mich sagen, ich bin so froh, dass ich dieses Medium gewählt habe, weil das ist das Tolle, ich kann einfach, und das geht immer besser, und das sehen wir auch in diesem Programm jetzt oder in den Filmblöcken, die jetzt parallel laufen, es wird immer einfacher, rein theoretisch sogar alleine einen Film zu machen. Alleine Filme ist ganz schwierig und ganz schlimm, anstrengend, aber es wird immer besser und Animationen, und sei es als Effekt, sei es als billiger Effekt, der immer mehr en vogue wird auch, also so wie dieser schöne Greenscreen hier, es wird immer einfacher, Filme zu machen alleine, und ich finde das total toll, wenn junge Leute sich dazu entscheiden, eben zu träumen groß und ganz groß und dann halt einfach mal auch scheitern, ist auch nicht schlimm, es gehört auch dazu. Also ich kann nur eine Lanze für Animation brechen natürlich, auch wenn szenischer Film auch toll ist, in Kombination am besten. Und das geht auch ohne Internet, theoretisch. Naja, nee, es geht, Internet braucht man schon, aber man braucht dafür
kein... Ein bisschen,
Man braucht dafür, Internet braucht man schon, aber es geht auch ohne Generator. Oder ohne Kameramann oder Kamerafrau oder da kann man, das ist das Tolle. Und so sind wir beide, glaube ich, auch hierher gekommen.
Mhm.
So, das war schon ganz toll. Man kann alles machen, theoretisch. Das ist auch ein bisschen überfordernd, aber das ist dann der nächste Schritt. Mal hinkommen.
Hauptsache machen, oder? Ich glaube, das ist das Hauptding. Und scheitern, keine Angst vor Scheitern haben, ist, glaube ich, auch ein schöner.
Ja. Und das ist Schöne beim, das ist auch das Gefährliche, weil in den Programmen kann man Steuerung Z drücken. Aber ja.
Ich habe, vielleicht ist das ganz schön, als, weil Christian mich ja so als Lokalmatador vom Fischfestival eingeführt hat. Ich habe, glaube ich, 7 oder 8 Kurzfilme gemacht. Davon lief genau einer auf dem Fisch. Alle waren eingereicht, einer lief dort und der wurde von der Jury zerrissen. Und ich habe trotzdem mit meinen ganzen Freunden einen Kinofilm gemacht. Ich glaube, genauso einfach machen, scheitern, neu machen, noch mehr scheitern und immer wieder neu machen.
Es wird schon,
genau. Wenn man nur groß genug Lust auf das Medium hat und Filme liebt, dann Tarantino sagt, wenn man Filme genug liebt, kann man auch einen guten machen. Ich würde sagen, wenn man Filme genug liebt, dann hört man auch nie auf, weil man irgendwie zu viele Rückschläge bekommen hat.
Ich glaub, dann macht man einfach immer weiter. Leider die Zeit ein bisschen davon, deswegen Bildschlusswort perfekt, auch perfekte Überleitung. Morgen nochmal Clickbait 12 Uhr, da geht es um sowas Ähnliches. Wir sind jung, wir sind da, also lasst uns auch Filme machen. Perfekte Überleitung und damit zu Christian.
Ja, und auch hier geht's genau. Mach's gut, vielen Dank
für Sie. Das Gespräch. Dankeschön.
Und jetzt kommt gnadenlos der harte Schnitt direkt rein in Filme. Diesmal welche aus dem guten Archiv. Viel Spaß dabei.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.